Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge SDS auf KTV zusammen mit Pater Karl Mallner, der in Rom ist und in seinem Zimmer. Und so wird diese Sendung jetzt hier aufgezeichnet. Pater Karl, blicken wir nochmal auf Papst Leo, Leo XIV. Er ist ja ein Papst mit drei Reisepässen. Das kommt da davon her. Er ist gebürtiger US-Amerikaner, hat also einen US-amerikanischen Pass. Er ist Peruaner. Er hat dort in der Mission gewirkt, über 20 Jahre. Er war dann Bischof und ich glaube, Bischof kann man nur werden, wenn man einen Pass vom jeweiligen Land auch hat. Und dann natürlich kam er nach Rom, hat das Dikasterium für die Bischöfe geleitet und hat dort natürlich auch noch einen dritten Pass, nämlich den vatikanischen. Das heißt, Papst Leo ist Kosmopolit und damit vielleicht einer der internationalsten Päpste, die wir, allein wenn wir auf die Pässe schauen, jemals in der katholischen Kirche hatten.
Ich glaube, das ist ein Pontifikat, das uns öffnen wird für einen Papst, der dann wohl aus dem globalen Süden kommt, aus dem, was man bisher genannt hat, die Missionsländer. Wir hatten das ja schon auch bei Franziskus, der italienische Vorfahren hatte, aber in Argentinien geboren und aufgewachsen ist. Da haben wir auch schon die Verbindung zwischen der alten Welt und der neuen Welt. Und jetzt eben ein Papst, der aus den Vereinigten Staaten kommt, aus Chicago, ein Yankee, wie man sagen könnte, dann aber jetzt eben lange Zeit in Rom ist, als Generalsuperior, auch als Leiter einer Ordensgemeinschaft, deshalb lernen muss, wie führt man in Harmonie, wie macht man diese Einheit unter den Brüdern, die ja verschieden sind. Ich bewundere immer unseren Abt Maximilian im Heiligenkreuz, wie er alle zusammenhält. Ja. Wir sind über 100 Mönche, jeweils immer individuell und so weiter. Und dann, das hat er auch gehabt. Ja. Und dann kommt er eben in dieses, in eine sehr arme Diözese von Peru, wo die Augustiner schon gewirkt haben, wird dort schließlich Bischof und dann auch sehr überraschend von Papst Franziskus an die Kurie gerufen und leitet dort eines der wichtigsten Dikasterien, nämlich für die Ernennung von Bischöfen. Also das ist schon wow. Ja. Und wir hatten den, also ich selber habe ihn überhaupt nicht auf dem Fokus gehabt vorher. Ich habe immer Kardinal Tagle, weil den hatten wir jetzt hier bei unserem General Assembly mehrmals mit Ansprachen. Also das ist einfach, der Mann ist sensationell, ja, mit seiner Empathie und mit seiner Theologie und mit seiner biblischen Fundiertheit. Das ist Wahnsinn, aber auch die anderen Bischöfe. Also ich habe jetzt immer gepostet, auch ich bin richtig stolz, katholisch zu sein. Und auch was da immer verbreitet wird, der Vatikan und korrupt oder sonst, das ist ein Unsinn. Wir haben hier die besten Leitungskräfte hier im Vatikan. Finanziell ist natürlich eine Tragödie und hier gehört, ist 30 Jahre, ich habe immer Bruchbude Vatikan, das stimmt. Aber die Leute, die hier arbeiten in Rom, ja, also was ich Bischöfe, ist großartig. Und dieser Kardinal Prevost eben war da in diesem wichtigen Dikasterium. Auch, dass man ihn nicht gekannt hat, ist ja auch ein Qualitätszeichen. Ja. Also es muss noch nicht jeder so ein bunter Hund sein wie ich oder wie andere. Ja. Das braucht es auch, glaube ich. Aber dass jemand so im Hintergrund jetzt, wie soll ich sagen, agieren konnte, ja, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Also das ist schon wirklich eindrucksvoll und ich glaube, dass wir mit diesem Papst sehr, sehr gesegnet sind und dass er jetzt eben, weil er aus der alten Welt stammt, noch dazu aus Amerika, aber bereits eben wirklich Missionar war. Bitte, das ist der erste Papst, den wir haben, der Missionar war. Ja, das ist schon in sich sensationell, weil er eben den globalen Süden jetzt eben kennt, in dieser sehr armen Diözese Chiclayo. Und dann eben, ja, also jetzt unser Papst, ich glaube, wir sind mit diesem Pontifikat schon durch die Biografie von Leo XIV. Sehr gesegnet.
Was es für uns in der Stunde der Seelsorge so spannend macht, wenn wir diesen Papst jetzt in den ersten Tagen, Wochen und Monaten begleiten dürfen, da kommen so viele neue Themen aufs Tablett, die wir ansprechen können, mit denen man dann viel auch versteht, was die katholische Kirche auszeichnet, was unseren Glauben auszeichnet. Deshalb immer wieder so ein kleiner Blick in die Geschichte, auch dieses Mal. Wir müssen wissen, woher wir kommen, dann wissen wir, wer wir sind und wo die Reise vielleicht auch hingehen kann. Also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfasste die nationale Einheitsbewegung des Risorgimento Italien. So Namen sind Cavour, so ein Staatsmann, viele Plätze heißen so in Italien, oder der Freiheitskämpfer und Garibaldi. Geheimbündler Garibaldi, das ist ja auch einer, der dafür steht. Die eine Parole lautete, freie Kirche im freien Staat. Das bedeutete, am 20. September 1870 erlosch der Kirchenstaat. Papst Pius IX bezeichnete sich als Gefangener im Vatikan. Papst Leo XIII., auf den sich ja unser neuer Papst Leo XIV. Beruft, war ja dann der erste Papst ohne Kirchenstaat. Und seit dem 20. Jahrhundert war es immer so, dass die Päpste dann den Bürgermeister in Rom besucht haben. Und das war ja jetzt auch vergangenen Sonntag der Fall. Papst Leo hat den aktuellen Bürgermeister getroffen am Kapitol, oder zunächst mal am Fuß des Kapitols. Ja. Der Kapitol ist einer der sieben Hügel Roms. Oben standen Tempel, Zentrum des alten Roms und so weiter, heute das Rathaus. Und dann hat er hier diese Formulierung gebraucht, sehr schön, in Anlehnung an ein Wort des heiligen Augustinus, der gesagt hat, mit euch bin ich Christ und für euch bin ich Bischof, hat Papst Leo den Römern gesagt, für euch und mit euch bin ich ein Römer. Schöne Formulierung. Genau.
Sehr schöne Formulierung. Ja, also man muss ja ein bisschen die Situation hier in Rom vorstellen. Es ist das Heilige Jahr. Es ist überschaubar, also man kommt gut durch. Ich bin jetzt fünfmal durch die Heilige Pforte gegangen. Bitte kommt auch runter. Es sind aber viele Sachen in Rom, Baustelle, zum Beispiel eben vor der Piazza Venezia und gleich daneben. Das Kapitol ist total eingerüstet. Dort stand der Jupiter-Tempel, dort endete der Triumphzug der Feldherren, wenn sie in der Antike, die heidnischen Feldherren in Rom eingezogen sind. Jetzt ist dort eben, da steht die Statue von Marco Aurel, die auch weg ist im Augenblick. Ja. Also deshalb hat man auch die Bilder bekommen, wie der Papst da an den Füßen der Stufe rauf zum Kapitol eben dem Bürgermeister begegnet ist. Für uns war das ganz konkret sehr unangenehm, weil wir wollten hier am Sonntagnachmittag zum Grab von Papst Franziskus in Santa Maria Maggiore pilgern, aber dort war gesperrt, weil der Papst am Abend hingekommen ist. Straßen waren gesperrt, weil der Papst in den Lateran gefahren ist, um dort seine Titelkirche zu in Besitz zu nehmen. Und er ist eben in dem Augenblick, wo er Papst ist, wo er gewählt ist, ist er Bischof von Rom. Und als Bischof von Rom, von dem der heilige Ignatius bereits, also am Beginn des zweiten Jahrhunderts, sagt, dass die Kirche in Rom den Vorsitz der Liebe unter allen Kirchen führt, daraus hat sich dann später die Theologie des Primates entwickelt. Das ist eben der Bischof von Rom, weil er Nachfolger des heiligen Petrus ist, der in Petersdom begraben liegt, in der Petersbasilika. Und das ist eben das Wesen. Und dass dann eben die Römer, wie soll ich sagen, also ihren Papst auch lieben, das ist auch sehr schön. Ja, ich habe noch, weil du den Garibaldi erwähnt hast, also ich war da, bin am Abend dort vorbeigefahren am Gianicolo, wo sein Denkmal steht. Von dort haben seine Truppen dann den Vatikan eingenommen. Und da habe ich zu meinem Posting geschrieben, ich mag den Typen nicht, er war Freimaurer. Die Franzosen sind damals abgezogen, haben den Papst im Stich gelassen, haben aber zur Sühne dann in Paris diese Kirche am Montmartre gebaut, diese Herz-Jesu-Kirche, wo immer während der Anbetung ist. Also man ist da mitten in der Geschichte hier drinnen und der Papst ist damit auch Bischof von Rom und hat eine besondere Sorge für die Römer, die er durch einen Vikar jetzt eben ausführt. Und es ist immer gut, wenn Papst und die weltlichen Behörden sich gut verstehen. Es geht ja auch mit der Premierministerin ganz gut, nicht? Weil eben dann man zusammenarbeiten kann. Ja, Italien ist doch sehr stolz eigentlich auch, das muss man sagen, und mit Recht, dass hier Rom die Stadt ist, die Sitz jetzt eben der größten Glaubensgemeinschaft der Welt eben jetzt ist.
Du hast schon gesagt, nach dem Besuch am Kapitol ist er weitergefahren zur Lateranbasilika. Wieder ein Blick in die Geschichte. Das hilft uns, das alles zu verstehen. Warum ist er eigentlich in die Lateranbasilika gefahren? Blick nochmal zurück, 312. Konstantin besiegt Masentius an der Milvischen Brücke. Und in diesem Zeichen wirst du siegen, hat dann zum Dank eine Kirche gebaut, eben die Lateranbasilika. Da gibt es verschiedene Erklärungen, warum gerade dort. Eine Erklärung lautet, weil dort eine Kaserne der Anhänger von Maxentius stand und das Gelände hat er eben der Kirche geschenkt, damit hier eine Basilika gebaut wird. Bis dahin waren ja die Kirchen in Domus Ecclesiae, in sogenannten Hauskirchen. Das ist die erste große Kirche der Christenheit, die gebaut wurde. Wie gesagt, Konstantin hat die Kirche dann dem Papst geschenkt. Papst Silvester hat sie 324, also vergangenen November waren es 1700 Jahre eingeweiht. Und deshalb steht an dieser Kirche draußen, sie ist Mutter und Haupt aller Kirchen der Stadt und des Erdkreises. Aber das Entscheidende, warum der Papst dorthin gefahren ist, dort ist die Kathedra Petri. Dort ist eigentlich der Bischofsstuhl von Rom.
Genau.
Und deshalb, jeder Papst muss diese Kirche in Besitz nehmen, damit er wirklich auch eingeführt ist als Bischof von Rom und damit auch als Papst. Vielleicht nochmal was in den Blick in die Geschichte. 1000 Jahre lang, bis 1309, war der Papst dort. Dann sind sie nach Avignon, dieses abendländische Schisma. Und es gab dann Kriege und Wirren, Zerstörungen, Plünderungen, Erdbeben. Aber bis heute ist eben der Bischofsstuhl vom Papst im Lateran. Und deshalb ist er dahin gefahren.
Genau. Also der 9. November ist natürlich in Deutschland aus anderen Gründen jetzt eben Feiertag oder Gedenktag. Aber der 9. November ist ein weltweit in der katholischen Kirche gefeiertes Fest der Kirchweihe der Lateranbasilika. Würde der 9. November auf einen Sonntag fallen, dann würde das Kirchweihfest des Laterans gefeiert werden, weil eben diese Kirche ein Palast, der dem Kaiser Konstantin gehört hat. Er hat eben am 28. Oktober 312 die Stadt Rom eingenommen, wieder alles erwarten. Sein Widersacher Maxentius, der die Stadt besetzt hatte, der ist dann an der Milbischen Brücke ertrunken und Konstantin hat dann den Triumph gefeiert, ist eingezogen. Daran erinnert es noch der Konstantinsbogen direkt neben dem Kolosseum. Und er hat dann nicht mehr dem Jupiter geopfert, wie es bei solchen Triumphzügen üblich war, weil er schon Christ war oder sympathisiert hat mit dem Christentum. Taufen hat er sich erst am Sterbebett dann lassen. Und er hat dann gleich eben jetzt seinen Besitz, diesen Lateran-Palast und so weiter, das hat er dann eben dem damaligen Papst Silvester gefeiert. Übrigens der meistgefeiertste Papst am 31. Dezember, nur wissen die Leute nicht, dass das der Papst zur konstantinischen Wende war. Auf jeden Fall ist dann dieser Palast umgewandelt worden in eine Kirche und Basilika, das waren ja die Hallen, wo der Basileus ist das Wort für Rex, also König, das waren die Königshallen mit einer Apsis und in der Mitte stand dann eben jetzt der Thron für den Kaiser, manchmal auch eine monumentale Statue des Kaisers. Und das wurde dann umgewandelt eben in eine Kirche. Wir haben den Basilikalstil übernommen eben jetzt für den König. Unser König ist Christus. Ja. Und in der Mitte steht dann eben der Altar und dahinter eben der Bischofsstuhl. Man hat das übernommen jetzt eben aus der römischen Kultur, weil man immer das Beste an Kunst und so weiter übernommen hat in der damaligen Zeit. Und ja, und der Papst eben jetzt hat dort seinen Palast. Übrigens, 500 Meter weiter war der Palast der Kaiserin Helena und dort ist dann die Kirche Santa Croce in Jerusalem, weil Helena ja die Reliquien, also Kreuzesholz, Inschriften, Tafel und so weiter, Nägel aus Jerusalem mitgebracht hatte. Das ist gleich in Sichtweite jetzt eben vom Lateranpalast, war eine von Zisterziensern betreute Kirche, unbedingt hingehen dort, also eindrucksvoll, die Kreuzreliquie, die große und so weiter. Und auf jeden Fall, der Papst Leo war jetzt am Sonntag in Rom, hat seine Basilika in Besitz genommen. Es war der römische Klerus dort, ja, für den er dann vorrangig zuständig ist und unter großen Applaus, so wie bei uns auch, also wenn ein neuer Bischof kommt, und er setzt sich auf den Thron, auf den Sessel, auf die Kathedra, deshalb heißen bei uns im Norden auch große Bischofskirchen Kathedrale. Kathedra ist der Bischofsstuhl und da hat er sich draufgesetzt jetzt eben mit der Ferula, also mit dem Kreuzestab, mit Mitra, dann ist tosender Applaus ausgebrochen, weil in diesem Augenblick, wo er sitzt, ja, hat er Besitz ergriffen eben jetzt. Das Wort Besitz ist ja so verräterisch, weil besitzen kannst du nur, solange du sitzen kannst. Das gilt auch für alles, was wir besitzen. Also wenn man tot ist, können wir nichts mitnehmen. Und dann kommt eben, würde dann wieder ein neuer Papst kommen. Also das ist der Hintergrund und damit ist er jetzt auch offiziell jetzt eben Bischof von Rom.
In seiner Ansprache hat er Bezug genommen auf diese Inschrift an der Kirche, dass sie Mutter aller Kirchen ist und hat gesagt, in der Tradition von Papst Franziskus wollen wir nachdenken über die Mütterlichkeit der Kirche, das heißt über Zärtlichkeit, Opferbereitschaft und die Fähigkeit zuzuhören, die es nicht nur ermöglicht zu helfen, sondern oft auch Bedürfnissen und Erwartungen zu begegnen, noch bevor sie ausgesprochen werden. Eigentlich hat er jetzt wieder gesagt, ich sage es mal bayerisch, red's miteinander, hört's aufeinander, dann kommt es ja vielleicht zusammen, bevor die Konflikte explodieren. Und er selber hat dann gesagt, von meiner Seite aus, auch in dieser Ansprache, von meiner Seite aus verspreche ich, mich einzubringen und soweit es mir möglich ist, allen zuzuhören, damit wir gemeinsam lernen, verstehen und entscheiden können. Mit euch bin ich Christ und für euch bin ich Bischof, wie der heilige Augustinus sagte. Ich bitte euch, mir dabei mit eurem Gebet und eurer Liebe zu helfen. Also wieder sein Programm, eigentlich das Synodale auch, aufeinander hören, miteinander reden und beten.
Ja, also ich glaube, das ist durch den Papst Leo jetzt ins Bewusstsein gerückt, weil wir haben natürlich durch die Medien einen sehr starken Fokus auf den Papst. Man stelle sich das mal noch im Jahre 1919 oder so vor, wo Benedikt der 15. die erste Missionsenzyklika geschrieben hat. Da ist irgendwo in der Pfarrkanzlei vielleicht ein Bild vom Papst jetzt eben gehangen, aber sonst hat man nicht gewusst, was der Papst tut oder was er macht. Das begann dann erst mit den Medien und Johannes Paul II., wo das sehr positiv genützt worden ist und er damit zum Hirte der Völker geworden ist über die Medien. Aber eben jetzt, also Papst Franziskus ist natürlich auch durch seine Originalität sehr aufgefallen, durch seine Gesten, durch sein Geschick jetzt eben immer wieder, wie soll ich sagen, etwas Berührendes zu tun oder zu sagen. Aber jetzt eben Papst Leo möchte jetzt wieder fokussieren auf das, was die eigentliche zentralste Aufgabe des Papstes ist, also dort zu helfen, wo Zwist, wo es ein Auseinanderdriften ist. Und deshalb wurde er sicher auch gewählt. Man hat ja vom Vollkonklave gehört, also dass viele in Besorgnis waren, wie die Kirche auseinandergeht. Jeder spinnt sich seinen eigenen Glauben, seine eigene Liturgie, ja seine eigenen, wie soll ich sagen, theologischen Konzepte und so weiter und so fort. Wir sind aber katholisch. Und das bedeutet auch, dass wir in einer Einheit stehen, die durch die Geschichte hindurch. Wir sind von Jesus Christus gegründet und nicht von irgendeinem Papst im Lauf der Geschichte. Wir sind von Jesus Christus gegründet und die Päpste sind das Instrument, dass diese Einheit jetzt eben im Glauben von den Aposteln weg, ja, also bis zum heutigen Tag geht. Sie sind auch verantwortlich, dass diese horizontale Einheit in der vertikalen Einheit aus der Geschichte heraus jetzt eben gewahrt bleibt. Also sie sind wirklich, deshalb tragt er den Kreuzstab, weil er der Schnittpunkt ist zwischen horizontal, vertikal, diachron und synchron und so weiter. Und das wird sein großes Anliegen jetzt eben sein. Papst Franziskus hat es mit Synodalität versucht und darunter vor allem eine Methode verstanden. Aber viele haben Synodalität verstanden. Wir erfinden jetzt Kirche neu, ja, weil der Zeitgeist sagt uns, dass wir das jetzt so machen sollen. Nein, das geht ja gar nicht, ja, weil wir sind eben kein Produkt des Zeitgeistes, sondern wir sind vor Pfingsten, wir sind geboren aus dem Feuersturm des Heiligen Geistes, den Jesus seiner Kirche zu senden versprochen hat.
Ja, und in der Ansprache wieder ein Blick in die Geschichte, hat Bezug genommen auf das sogenannte Apostelkonzil 48 nach Christus in Jerusalem, bei dem die Ältesten und die Apostel beschlossen haben, wie die Heidenmission vor sich zu gehen hat, dass die nämlich nicht beschnitten werden müssen wie die Juden. Und man hat dann, dass die Heiden nicht beschnitten werden müssen, sondern einfach getauft werden können und dann vollgültige Glieder sind der Kirche. Und das Entscheidende war ja dann, dass die diesen Beschluss schriftlich nach den Brüdern in Antiochia mitgeteilt haben, mit dieser sensationellen Formulierung: Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, Apostelgeschichte 15, 28, wo praktisch zum Ausdruck kommt, die Kirche, so viel es hier menschelt, ist nicht einfach nur Menschenwerk, ist Gotteswerk, ist Opus Dei. Und darauf hat Papst Leo Bezug genommen, hat einen schönen Gedanken ausgeführt. Sie betonen also, dass das Wichtigste in dem ganzen Geschehen das Hören auf die Stimme Gottes war. So erinnern sie uns daran, dass Gemeinschaft vor allem auf den Knien entsteht, im Gebet und in einem andauernden Bemühen um Umkehr.
Das ist genau so, ja. Also wenn wir im Heiligen Geist zusammengehen, ja, wenn wir die Herzen öffnen füreinander, also dann entsteht Einheit und dann entsteht auch Konsens. Aber wenn man sich so verhärtet in kirchenpolitischen Vorstellungen, das ist schrecklich. Ja. Also zum Beispiel, ich komme ja eben aus einem sehr alten Orden, wir sind über 900 Jahre alt und wir leben als Zisterzienser nach der Regel des heiligen Benedikt. Benedikt stirbt 547. Und ich sage immer, er hat den erfolgreichsten Orden gegründet, denn wo gibt es eine Firma, die über 1500 Jahre so besteht? Unsere Klöster in Österreich, Benediktiner, Zisterzienser, werden Berufungen und so weiter. Also es ist wirklich, und weltweit die Missionsbenediktiner, mit denen wir Krankenhaus bauen in Mosambik, Wahnsinn, in Afrika boomt es. Und wir wählen den Abt, ja. Wir wählen den Abt, von dem die Regel dann sagt, im Abt sollen wir Christus den Herrn sehen. Abbas heißt Vater und wir sagen Herr Abt, Dominus Abbas, und beides versteht der heilige Benedikt als Christustitel. Also er wird Herr und Vater genannt, Herr Abt. Und das funktioniert, diese Wahl. Ich habe vier erlebt in Heiligen, Moment, eins, ja, vier habe ich erlebt in Heiligen Kreuz. Eins, zwei, drei habe ich erlebt im Heiligen Kreuz. Und das war Wahnsinn. Das war gut, weil wir haben gebetet, wie die Irren haben wir gebetet. Ja. Und es ist dann immer der gewählt worden, der die Gemeinschaft in der damaligen Zeit am besten führen kann. Vor kurzem ist gerade mein Abt Gregor gestorben. Am Ostersonntagabend ist er gestorben. Am Ostermontag in der Früh dann Papst Franziskus. Zwei Väter verloren innerhalb von 12 Stunden. Also auf jeden Fall, das war Wahnsinn, wie Wahlen funktionieren, wenn sie im Heiligen Geist gemacht werden. Also wirklich interessant. Und ich glaube, dass dieses Anliegen in dem Wahlspruch auch vom Papst Leo XIV., also dass wir in Christus alle eins sind und dass wir auf diesen Einheitspunkt, auf Christus zugehen müssen. Du darfst nichts machen in der Kirche, das nicht gedeckt ist durch Christus, durch das Evangelium, sonst wird das Ganze ein Irrsinn. Ja, sonst wird das Ganze eine selbst erfundene Religion und letztlich, ich sage so, ein Götzendienst des gegenüber den eigenen kirchenpolitischen Vorstellungen. Und dazu sind wir sicher nicht berufen. Also ich sage immer, ich stehe nicht dafür zur Verfügung, einer selbst erfundenen Religion zu huldigen. Ich möchte Christus so haben, wie er sich selbst in die Zeit hinein geschenkt hat. Und das tut er durch das Instrument seiner Kirche. Und der Papst ist der Garant dieser Einheit und auch, das ist seine Hauptaufgabe, nicht? Also Jesus sagt zu ihm, Lukas, beim letzten Abendmahl, ich habe für dich gebetet, wenn du dich bekehrt haben wirst, stärke deine Brüder in der Einheit. Beten wir für Papst Leo, dass er das jetzt eben in dieser vielfältigen Zerspragelung, die wir in der Kirche haben, dass er das jetzt eben gut schafft.
Genau, das ist ja auch sein Wunsch gewesen, dass man ihn im Gebet begleitet. Aber diese Formulierung, Gemeinschaft entsteht auf den Knien durch Gebet und genau. Durch Bemühen um ständige Umkehr. Genau. Das ist schon auch eine Formulierung, Pater Karl, die jetzt schon bleiben wird. Am Ende hat er ja dann Bezug genommen auf Papst Johannes Paul I., der vorher Kardinal war, Patriarch in Venedig, der dann als Papst Bezug genommen hat auf Pius X., der auch vorher Patriarch von Venedig war und den Venezianern gesagt hat im Markusdom, was hättet ihr von mir, Venezianer, wenn ich euch nicht liebte? Und das hat Papst Leo XIV. Aufgegriffen, ja, genau. Und hat im Lateran gesagt, ich möchte Ähnliches sagen. Ich kann euch versichern, dass ich euch liebe, dass ich nur einen Wunsch habe, euch zu dienen und meine bescheidenen Kräfte, das wenige, was ich habe und bin, in den Dienst aller zu stellen. Also Pater Karl, wenn jemand den Leuten permanent sagt, ich liebe euch, dass ihm die Herzen zufliegen, das kann er fast nicht verhindern.
Na, ich glaube, das ist bei ihm auch, er hat so eine demütige Art, das ist wirklich also eindrucksvoll. Ja. Also er ist zurückhaltender als Papst Franziskus, ja. Papst Benedikt war der große Theologenpapst, den jungen Johannes Paul habe ich noch in Erinnerung, der wirklich jetzt beeindruckt hat durch seine Gesten und so weiter. Und der ist ein ganz anderer Typ jetzt eben, von dem auch die Leute sagen, er kann sehr viel zuhören. Und dass er Empathie ausstrahlt, es ist natürlich auch der Neuigkeitswert, den er derzeit hat, das muss man auch dazu sagen. Wir werden vielleicht von ihm dann mal nicht so viel hören wie von Papst Franziskus. Ja, das ist aber auch gut, weil wir ein bisschen Ruhe auch brauchen in der Kirche, weil ja Aufsehen immer so in diese Richtung oder in jene Richtung erfolgen kann. Aber er ist einer, der, glaube ich, ein Strohfeuer ist, seine Liebe, sondern das ist ein stilles, still glühendes Kohlenfeuer weiß nicht, ob der Vergleich jetzt gut war, aber ihr versteht schon, was ich meine, sondern der brennt von innen her, und da sind keine spektakulären Flammen jetzt eben zu erwarten, aber einfach, da ist eine treue, dauerhafte Glut der Liebe bei ihm da, zu seiner Kirche, zu seinem Orden, ja, jetzt eben zu Rom und zu der Kurie auch, ja, seine Signale gegenüber der Kurie. Die haben das so gebraucht, ja, also in Rom zu arbeiten ist eher ein Martyrium unter diesen Umständen. Und dann kommt der Papst nicht und bringt ihnen so viel Sympathie entgegen, den Mitarbeitern in der Kurie. Das ist einfach ein gutes Zeichen, weil das auch Management eben jetzt muss, du musst deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über alles wertschätzen, weil sie dir zuarbeiten. Und diese Signale, die da kommen, sind echte, aufrichtige Signale. Wenn er sagt, er liebt die Römer, dann tut das wirklich.
Ja, und das war eben so am vergangenen Sonntag. Er hat den Lateran in Besitz genommen, die eigene Bischofskirche des Papstes, der ja der Bischof von Rom ist. Er war schon eine Woche vorher, war er schon in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Amtseinführung war auf dem Petersplatz. Und zum Abschluss, am vergangenen Sonntag noch, hat er nochmal Santa Maria Maggiore besucht, hat Vater Salus gebetet, am Grab von Papst Franziskus gebetet, hat den Segen erteilt von der Loggia aus von Santa Maria Maggiore. Und diese ganzen Zeremonien der liturgischen Einführung sind somit abgeschlossen.
Genau. Also es ist eben wichtig auch, dass Päpste auch zeigen, dass sie beten. Ja, sie stehen in einer großen Tradition. Er ist der 267. Papst, der 14. mit dem Namen Leo. Das zeigt sich schon anhand diesen Zahlen eben jetzt. Und dann geht man eben an die Apostelgräber beziehungsweise an dieses Zentrum der marianischen Frömmigkeit nach Santa Maria Maggiore, die älteste Marienkirche, die es bei uns im Westen gibt. Und man vertraut sich dort jetzt der Fürsprache der Heiligen an. Ich bin auch dann, also wir hatten ja das Problem, dass am Sonntag hier, wir haben nur den Nachmittag frei gehabt, sonst ist das hier ziemlich masochistisch und anstrengend. Viele Berichte, auch einiges Belastendes aus den Ländern, wo die Kirche verfolgt wird, wo die Islamisierung jetzt eben vorangeht. Den Sonntagnachmittag, da wollten wir eben alle nach Santa Maria Maggiore pilgern, aber es war alles gesperrt, weil der Papst eben dorthin kommen ist, genau zu diesem Anlass. Oder eben Lateran, ich konnte auch nicht vorbeifahren, weil auch alles voll war, die Straßen waren voll, haben dem Leo zugejubelt. Dann sind wir ausgewichen, oder bin ich ausgewichen, mit meinem Mitbruder Pater Zölestin nach St. Paul. Das war mir ein Herzensanliegen, weil ich den heiligen Paulus so verehre, den Urmissionar. Ich hatte dort auch einige persönliche Bitten für meine Zukunft, weil eben nächstes Jahr ja, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber 2026 im September ist dann mein Mandat bei den päpstlichen Missionswerken zu Ende. Es sind noch 17 Monate oder so, glaube ich, wo ich bin. Also keine Sorge, aber da muss man auch dann, ja, was will der liebe Gott von mir? Ich bin zutiefst paulinisch, missionarisch. Was möchte er wirklich von mir haben? Was wird Abt Maximilian mit mir machen? Was wird über mich verfügt werden? Und da geht man eben dann hin zu solchen Apostelgräbern. Ich habe auch großen Trost dort empfangen. Einer der wichtigsten, wo ich am Grab war, das war beim Pater Pio 2004. Das erste Mal, wie ich damals dort war. Also so Gebet an den Stätten der Heiligen bringt was. Papst als Vorbild, deshalb ein Vorschlag auch hier, bitte macht seine Wallfahrt, ja, im Heiligen Jahr. Das dauert noch 7 Monate, das Heilige Jahr. Bitte macht seine Wallfahrt oder länger. Bitte macht seine Wallfahrt und nützt die Fürbittkraft der Heiligen.
Pater Karl, wir haben schon überzogen. Wir beten ein Ave Maria und dann bitte ich dich um den Segen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.